Ja, ich denke, wir können beginnen und wir wollen diese zweite Einheit auch so beginnen, dass wir am Anfang gemeinsam singen. Wir wollen zwei Lieder singen und davor und dazwischen kann miteinander beten. Das erste Lied, das wir singen wollen, du sollst nicht müde werden. Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass wir das erkennen dürfen, auch gerade in diesen Liedtexten, die wir schon so oft gesungen haben, dass tatsächlich auch darin zum Ausdruck gebracht wird, dass diese Verheißungsankündigung bei weitem übertroffen wird von der Erfüllungserfahrung. Und wir danken dir dafür, dass das schon einmal so war und auch zukünftig so sein wird. Wir werden staunen, wir werden das nicht ausdrücken können. Wir werden es nicht fassen können, wenn die Dinge wahr werden, die du für die Zukunft angekündigt hast. Und wir freuen uns daran und halten daran fest und sind davon erfüllt. Danke, dass wir in diesen Stunden so miteinander darüber nachdenken dürfen. Und wir bitten dich auch für diesen zweiten Teil, dass du dabei bist, dass du mit bist, in Kopf und Herzen allem, was geschieht. Wir setzen auf dich, wir vertrauen dich, auf dich, Herr Jesus. Amen. Vom Warten in der Bibel ein ganz besonderer, gottgewollter Lebensstil. Wie war unser Weg? Unser Weg war, dass wir einstiegen über unseren normalen Warteraum, in dem wir als Menschen in unserem Kulturkreis uns ungern aufhalten und wiederfinden. Und wir haben ihn versucht, ein ganz klein wenig zu beschreiben. Und ich wurde besonders noch darauf aufmerksam gemacht, dass ich einen ganz wichtigen Warteraum vergessen habe, der natürlich für eine ganze Reihe aus unserer Mitte ihre Realität über viele Jahrzehnte war, nämlich der berühmte Warteraum der sozialistischen Welt. Wartegesellschaft. Denken Sie an den Trabi, den Sie bestellt haben, den Sie beim Kindergarten bestellt haben und dann als 25-Jähriger vielleicht bekamen. Also wir haben eine ganze Reihe Gäste aus den neuen Bundesländern, die mich auf diesen ganz besonderen Warteraum hingewiesen haben. Es sei ganz bewusst gesagt, ich habe natürlich auch daran gedacht, aber ich hüte mich immer ein bisschen, mich fremder Warteräume teilhaftig zu machen, die ich nicht selber durchlitten habe. Also von daher aber, er sei ganz bewusst erwähnt, dieser Warteraum voller Beispiele und voller nicht erfüllter Verheißungen mit all dem, was dazugehört. Richtig großer Beispielsraum. Das ist klar, also der Warteraum. Dann sind wir ganz bewusst einmarschiert in unseren biblischen Erfahrungsraum und ich denke, Sie haben gemerkt, mir war das wichtig, deutlich zu machen, es geht tatsächlich nicht nur um eine Sammlung von ein paar Bibelstellen, sondern indem wir uns der Bibel öffnen, geschieht etwas mit uns. Absolut, davon bin ich wirklich überzeugt davon, denn mit dem Eintreten in die Bibel, mit dem Öffnen der Bibel, kommt Gott mit seiner Wirklichkeit, seinem Geist in unserem Leben, unserem Sein, unserem Alltag an. Wer sich der Bibel öffnet, tut sich etwas absolut Gutes. Er tritt heraus aus diesen unterschiedlichen kleinkarierten Welten, in denen wir sind und nimmt Anteil an dem Raum des lebendigen Gottes. Und wenn wir in diesen biblischen Erfahrungsraum eintreten, haben wir natürlich jetzt eine schöne Sammlung von exemplarischen Wartefeldern gehabt, bei weitem nicht alle. Wir sind im ersten Buch Mose unterwegs gewesen, zweites Buch Mose, das Volk Israel gestreift, einige wenige Beispiele aus der Geschichte Israels aufgenommen, um dann auch das Persönliche ins Visier zu nehmen, Texte aus den Sprüchen, aus dem Psalter, prophetische Texte aus Jesaja, die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft. Ach, es gibt so unglaublich viele Bibelstellen, wenn man anfängt, darüber nachzudenken, weiß man gar nicht, wo man aufhören soll. Wir haben dann den Aspekt des zukünftigen Wartens immer mehr ins Visier genommen. Wir denken an Daniel 12, wir denken an das Warten auf den Messias, wir denken an die Phase der Erfüllung von Erwartungen. Josua stand da bei uns im Raum auf der einen Seite oder Salomo auf der anderen Seite und sind dann gerade noch so reingekommen ins Neue Testament. Und im Neuen Testament haben wir diese Doppelung schon immerhin berührt, diese Doppelung aus auf der einen Seite Erfüllungserfahrung in Jesus und gleichzeitig noch wiederum Ankündigungsverheißung. Also beides hängt bei diesem Jesus zusammen. Und wenn wir jetzt bei Jesus sind, dann waren wir doch immerhin noch am Ende bei dieser berühmten Stelle im 1. Thessalonicher Brief Kapitel 1 gelandet, nämlich bei diesem ganz wichtigen dritten Teil. Wir als Jesus-Leute haben Bekehrungsinhalte, Dienstinhalte und Warten als drittes großes Feld. Und da sind wir jetzt in unserer zweiten Einheit drin. Wir nehmen noch einmal Jesus auf als Raum und im Jesusraum haben wir natürlich auch eine ganze Reihe persönlicher Beispiele, die mit Warten zu tun haben. Man liest die Wartetexte anders, wenn man darauf sensibilisiert wird. Denken wir an das Warten des Mannes am Teich Bethesda, das interessanterweise in Parallel steht zum Warten des Volkes Israel in der Wüste, diese berühmten 38 Jahre. Wir denken an das Warten des Gerasseners, des Okkultbelasteten, bei dem es ganz bewusst heißt, es war eine lange Zeit. Wir denken an das Warten, was mit dem Leben der drängenden Witwe zu tun hat. Also immer wieder haben wir dieses Wartenphänomen. Wir denken an die verkrümmte Frau und ihren langen Wartezustand. Also die Zahlen haben da auch dann eine Bedeutung für lange Zeiten, die da sind. Wir erinnern uns an persönliche Not und Warten bei Jesus und Jesus-Geschichten. Denken Sie an die Tragik des Vaters, der Tochter des Jairus, als ihm da diese blutflüssige Frau dazwischen kam. Ja, wo im Grunde genommen es um Sekunden ging, in Anführungszeichen, oder Minuten ging. Und jetzt keilt ihm da so blöd diese Frau dazwischen, wo es doch um seine Tochter ging. Und diese Frau, meine Güte, das war doch sowieso schon jahrelang, da wäre es auf ein paar Minuten ja nicht angekommen, ne? So ist das normale Denken. Und dann kommt die und verzögert und verzögert und verzögert die persönliche Not. Und dann stirbt dieses Mädchen. Und dann stirbt dieses Mädchen. Dann scheint es tatsächlich, dass der Nothelfer zu spät kommt. Und das Zu-spät-Kommen noch schärfer beim berühmten Lazarus-Bericht. Da ist es ja völlig übertrieben. Ja, wenn du rechtzeitig gekommen wärst, dann hätten wir noch eine Hoffnung gehabt. Aber jetzt, natürlich, jetzt stinkt er schon vor sich hin. Das ist jetzt gelaufen, was nun unseren Bruder, den Lazarus, betrifft. Also auch da haben wir dieses Element von dem Warten im Leben von Jesus drin. Aber für uns natürlich extrem wichtig, dass Jesus jetzt mit Teil 1 der Erfüllung gleichzeitig uns ganz stark in die Pflicht nimmt für Teil 2. Und bei Teil 2 sagt er uns, jetzt habt ihr wiederum die Aufgabe, so wie im alten Bund gewartet wurde, über die Maleachi-Passage hinaus auf die Erfüllungsebene 1, so seid ihr jetzt, meine Leute, in der Pflicht, wiederum in die Warteposition hineinzukommen, bis ich wiederkomme. Und diese berühmten Aufgaben, die Jesus jetzt sehr, sehr ernst nimmt, die haben wir teilweise in der Gewichtung zu wenig präsent. Denn wir haben in Matthäus 24, 25, wir haben in Markus 13, wir haben in Lukas 12 und Lukas 17, also richtig große Textblöcke, mit denen Jesus seine Leute präpariert für eine ganz bewusste Lebensweise in dieser Zeit. Wenn man das erstmal realisiert, dann merkt man, was passiert, wenn man es vernachlässigt. Jesus hat das bewusst gesagt. Es ist eine solche Zeit da. Und ich darf einfach ein bisschen, ein ganz klein bisschen erinnern an diese Sprache von Jesus für unsere Zeit. Die Zeit nach seinem ersten Kommen, vor seinem zweiten Kommen. Sie wird doch bestimmt mit einer ganzen Serie von eindrücklichen Gleichnissen. Eins der Gleichnisse, Sie kennen es mit mir, Matthäus Kapitel 25, wo dann Jesus sagt, er ist wie einer, der über Land ging, weil er lange Zeit unterwegs war. Er übergab alles seinen entsprechenden Verantwortlichen und jetzt ließen die natürlich alles liegen. Nein, sie ließen nicht alles liegen, sondern sie haben in dieser Zeit aktiv gewirkt, gearbeitet, aber immer im Wissen darum, es kommt der Zeitpunkt, an dem unser Herr wiederkommt. Und dann möchte ich gerne bereit sein für dieses Kommen. Das ist eins von den ganz eindrücklichen Texten in Matthäus 25 beschrieben ab Vers 14 von den berühmten anvertrauten Sendern. Paralleltext dazu im Lukas-Evangelium Kapitel 19 und da heißt er dann so eindrücklich in Lukas 19, handelt, bis ich wiederkomme. Nicht schlaf, bis ich wiederkomme oder macht, was ihr wollt, bis ich wiederkomme oder egal was, sondern handelt, lebt einen ganz bewussten Lebensstil, in dem ich die Mitte bin, bis ich tatsächlich wiederkomme. Das heißt, diese Gleichnisse drücken etwas aus von einem Lebensstil, der die große Überschrift trägt, warten. Das ist die große Überschrift über dieser Zeit. Erstes Kommen, zweites Kommen, dazwischen warten. Das ist wichtig, dass man das realisiert, dass es eben nicht nur eine kurze Zeit ist, wo man jetzt irgendwie durch muss, sondern es ist eine prägende, in sich gefühlte, eigenständige Zeit. Das Warten ist eine eigenständige Größe. Ich habe zurzeit die Berufung des Wartens. Ich bin bekehrt, ich diene und ich warte. Das ist der Dreiklang, mit der Jesus Leute zurzeit unterwegs sind. Das ist das eine, was wir hier sehr schön entdecken. In Matthäus 24, 25 wird ja in diesen Gleichnissen dann ja auch noch besonders ausgedrückt, dass ja das natürlich für uns eine Herausforderung darstellt. Das ist ja hilfreich, dass das so beschrieben wird. Das ist nicht einfach locker, selbstverständlich, klar, sondern es ist für uns in unserer Welt, in der wir leben, siehe unser Erfahrungsraum, eben etwas, was wir eigentlich lieber nicht wollen, was wir unangenehm empfinden, was uns jetzt nicht so unglaublich inspiriert. Das heißt, wir erleben hier den Gedankengang, Jesus lehrt uns konträr. Konträr zu unserer Welt, in der wir jetzt uns so eigentlich einfinden. Wie kann ich warten abkürzen? Wie kann ich es minimieren? Warten ist blöd. Ich mag das alles nicht. Und ich sage Jesus nicht, stopp, stopp, stopp. Das ist deine Aufgabe. Das ist deine Aufgabe. Du bist eine Wartende. Du bist ein Wartender. Und nun nimmt er uns freundlicherweise mit hinein und füllt diesen Zustand. Er füllt ihn. Er füllt ihn nun einmal mit Tätigkeit. Und da kommt er dann bei den Gleichnissen von Jesus, dieses sehr schöne Bild von dem sogenannten Haushalter. Bisschen altertümlich. Das Wort, was da steht, ist sehr modern. Der Ökonom. Ja? Der Ökonom. Der Ökonom ist einer, der einen bestimmten Bereich wirtschaftlich und gesamtverantwortlich unter seiner Obhut hat. Und da ist eben dieses Haus und da ist der Ökonom, der Haushalter, der muss sich um Personal kümmern, der muss sich darum kümmern, dass die Dinge laufen, dass es ordentlich ist, und das macht er nicht für sich, sondern für dem, der das Haus gehört, nämlich für Gott. Du hast eine Aufgabe, ein ganz bestimmtes Mandat, das Gott dich hineingestellt hat, da machst du deinen Job und das ziehst du durch, das ist gut. Tätigkeit ist gut. Wow. Eine wahre Therapie für Wartende, es ist die Tätigkeit. Ich habe hier mein klassisches Beispiel, ich habe schon mal hier erzählt, Beispiel, das vor Ewigkeiten uns bestimmt hat, bevor wir geheiratet haben, war meine Frau als Dauernachtwache im Krankenhaus unterwegs. Wow, da war die so 21 Nächte nacheinander, war die weg und dann tauchte die wieder auf, musste dann erst wieder ins normale Leben zurückkommen. So. Und diese Dauernachtwache, das Spannende bei ihr war, das sagte so, spätestens um 2 hast du euch alles getan. Und dann war das Spannende, wie bleibst du wach? Ja, dann hatte die vierte Krankenschwestern-Kaffee, hat dann auch nicht mehr gewirkt, du warst schon ein bisschen schon drüber. Und dann war es am allerbesten, du hast irgendeine Tätigkeit gefunden. Es ist ja irre, wenn du sitzt dann, wenn du dann an Bett denkst, oh, dann kriegst du ja schon, fallen dir die Augen von selber zu, ja. Also was machst du? Am besten ist du machst irgendwas, du beschäftigst dich, du tust irgendwas und dann machst du halt Sachen, die dich am Wachsein halten. Ja, tatsächlich. Und lass uns das klar sehen. Vieles in der Nachfolge Jesu ist nur, hey, bleib wach, bleib dran. Also, wenn Sie einen Job haben der Gemeinde Jesu, danken Sie Ihrem Gott dafür. Absolut, Sie müssen nicht noch bedankt werden, Sie müssen danken. Ja, wenn Sie was zu tun haben, wenn Sie quasi am Laufen sind und nicht gar keine Chance haben einzuschlafen, ist wunderbar. Sie wissen das doch, wie das ist bei Autofahren. Dieser furchtbare Moment, wo Sie, Mist, ich war kurz weg. Ja, kurz in Anführungszeichen. Ich weiß noch, wie ich einmal auf einen Parkplatz gefahren bin, auf einer meiner Fahrten irgendwo hin, weil ich eben tatsächlich aktiv ganz, ganz kurz schlafen wollte. Ich war auch dann ganz kurz weg, hatte aber die Hände am Lenkrad und bin dann aufgewacht und dachte wirklich diesen berühmten Moment, Mist, jetzt bist du tatsächlich eingeschlafen. Aber vor mir stand das Schild Parken. Und von daher wusste ich nach einer kurzen Schrecksekunde, nee, alles okay, das fährt auch nichts, ist alles ruhig und still. Aber da war Adrenalin kurz in der Kiste drin. Wenn du denkst, du bist eigentlich mit 180 unterwegs, aber was? Kurz woanders. Also wach bleiben, wach bleiben. Jesus sagt, ich weiß, ist nicht einfach. Ein ganz wichtiger Baustein lehrt uns Jesus. Ein Baustein ist Tätigkeit, haushalterische Tätigkeit, mit in einem aktiven Prozess. Andere, die mich anstupsen, andere, die mit mir den Weg gehen, dass ich tatsächlich daran teilhabe. Es ist interessant, dass Jesus Matthäus 24, 25 da nicht nur einmal das sagt, es ist eine ganze Sammlung von Texten, die sich mit diesem Raum, in dem Sie und ich sich jetzt gerade befinden, beschäftigt. Er sagt, es ist wie in der Nacht wirst du müde und dann bist du auch genervt und du hast den Job, hast keine Lust mehr und du weißt auch nicht, wann die Wartezeit vorbei ist und verschiedene Themen, die da angedeutet werden. Und da ist eben auch das berühmte Gleichnis von den 10 Jungfrauen drin. Und in diesem Gleichnis von den 10 Jungfrauen lehrt uns ja Jesus tatsächlich, dass sich einer Segensraum verlustig werden kann. Das ist natürlich tragisch. Mit was eigentlich zu meiner Berufung gehört, aufgrund meines Ausstiegs aus dem Warteraum, ich verliere. Das will ich natürlich auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall. Und jetzt merken wir, das Thema des Wartens ist nicht nur so ein nebensächliches Thema, sondern ist genau dieser Gedankengang, ich war am Start mit meiner Bekehrung, meinem Dien, jetzt habe ich durchzuhalten. Ich habe den Bogen durchzuhalten, bis ich am Ziel gekommen bin, entweder am Ziel meines irdischen Lebens oder an dem Ziel des Wiederauftretens für Jesus Christus zugunsten seiner Gemeinde. Alles Folge aussteigen ist nicht gut. Die Bibelstellen, wir kennen sie, und ich möchte nur eine lesen, Hebräer 10. Mein Gerechter, da heißt es dann dort, er wird aus Glauben leben. Wenn er aber zurückweicht, dann hat meine Seele kein Gefallen an ihm. Wir, sagt dann der Schreiber des Hebräers, wir sind nicht von denen, die zurückweichen. Wir sind nicht von denen, die zurückweichen und dann verdammt werden, sondern wir sind von denen, die glauben und damit ihre Seele erretten. Merken Sie? Spannungsbogen, durchhalten. Wartezeit. Wartezeit ist dieses Durchhalten, dranbleiben, tätig sein. Und das ist mit einer Marke der Jesus-Leute für unsere Zeit. Wenn Jesus von dieser Wartezeit spricht, Matthäus 24, 25, dann hat er also tatsächlich nicht nur das individuelle Feld im Blick. Merken wir das. Unser individuelles Feld war, ich habe eine Not und brauche ganz schnell Hilfe. Oder ich bin alltäglich mit Jesus unterwegs, ich warte auf dich heute. Alles wichtige Felder. Aber wir spüren, dass hier jetzt ein Bereich dazukommt, der nicht individuell allein ist. Er betrifft immer auch ein Individuum. Aber das Warten, von dem hier Jesus spricht, Matthäus 24, 25, geht über den rein individuellen Kontext hinaus. Und wenn wir darüber einmal nachdenken, dann ist das extrem interessant, weil tatsächlich mein Glaube, Ihr Glaube, dein Glaube hat bei weitem nicht nur diesen Mikroraum meiner Person. Also, ich und mein Herr Jesus heute, ganz wichtige Welt, aber das ist nicht alles, sondern ich bin Teil eines Größeren. Sie und ich, wir gehören zur Gemeinde Jesu Christi, zu seinem Leib. Mit seinem Leib gehören wir hinein in den Prozess der Aufrichtung des Reiches Gottes. Das heißt, mein Leben ist nicht nur die Frage, wie kann ich heute mit Jesus klarkommen, wie bin ich heute mit meinem Jesus in einer Beziehungsgemeinschaft, ich mit meiner Person. Denn sobald das passiert, passiert diese Verkleinerung, die Verkleinerung der Welten. Ich hoffe, dass Sie das mal für sich selber realisiert haben und auch theologisch realisiert haben, was für ein Schrumpfprozess wir in unserem theologischen System haben. Ja? Der Glaube bezieht sich immer stärker auf ich heute mir. Ja? Jesus, heute ich, du mit mir. Nochmal, gut, aber das ist zu wenig. Das ist ganz wichtig. Und wenn dieser Glaubensverkleinerungsraum reinkommt, dann bricht die Zukunft weg. Und wenn die Zukunft wegbricht, haben Sie auch keinen Grund mehr zum Warten. Denn alles, was laufen muss, muss ja jetzt laufen. Und diese Prozesse dieser Wegnahme von noch nicht Zukunft und nicht nur auf ein Individuum bezogen, die verkleinern den Vertrauensraum, in dem Sie mit Jesus sind. Ich erkläre es so. Es ist nicht sehr herausfordernd, in einem normalen, durchschnittlichen Leben von Ihnen und von mir zu sagen, Herr Jesus, heute du und ich, das wird gut. Das ist sehr überschaubar. Das ist kurz und im Radius sehr begrenzt. Aber zu sagen, mein Gott, du wirst sichtbar wiederkommen und hier auftreten. Und dann wird diese Welt eine komplett andere werden. Und dann werden durch dein Kommen Kaskaden von weiteren Veränderungen in Kraft gesetzt werden. Davon gehe ich aus. Wow, das ist schon ganz anders. Das heißt, verstehen Sie, die Art, wie wir glauben, ist durch unsere Individualisierung und unsere Abkappung der Eschatologie unglaublich klein geworden. Unglaublich klein geworden. Und das ist, ich vertraue meinem Jesus heute. Ja, schön, aber das ist doch nicht alles. Du und deiner Jesus, ihr habt ein ganz anderes Panorama. Er nimmt dich in einen ganz anderen Raum mit hinein. Und letztendlich, siehst genau hin, du hast am Ende einen unglaublich kleinen Jesus. Ein unglaublich kleinen Jesus. Dein Jesus hat ja gar nichts mehr zu sagen zur Weltlage. Er hat nichts mehr sagen, was in die Zukunft angeht. Er hat keine Botschaft mehr für Schöpfung und Ökologie. Er hat, versteht ihr, was ich meine? Das fällt alles weg. Es wird immer kleiner und kleiner. Und deswegen müssen wir guten theologischen Widerstand leisten und sagen, stopp. Wenn mein Gott mich in diesen Warteraum hineinnimmt, in das noch nicht hineinsetzt, dann darf ich das nicht einfach kappen und darf es runterführen und darf in meiner Lehre und meinem Leben nur fokussiert sein auf ein Individuum heute. Das wird zu wenig, das wird viel zu klein. Es gibt eine furchtbare Gottesreduzierung, ungewollt, eine furchtbare Gottesreduzierung, wenn der Raum des Wartens und damit die Perspektive der Zukunft weggenommen wird. Und wenn es nur noch in einem Individuum läuft und nicht mehr der universale Ansatz da ist. Die Sätze braucht dich, um sie weiterzuführen. Denn der entscheidende Schlüssel im Neuen Testament ist ja, dass jetzt die ganzen apostolischen Lehrer, die das Thema aufnehmen vom Warten, die nehmen es auf im Sinn, warten auf die Wiederkunft Jesu Christi und, Sie werden es gleich noch merken, und darüber hinaus. Für uns ist ja schon die Wiederkunft Jesu Christi der absolute Wahnsinn, der absolute Wahnsinn. Und ja, wir haben auf die Wiederkunft Jesu Christi zu warten. Sie ist für uns verknüpft, einmal mit dem Vorgang der Wegnahme der Gemeinde, Stichwort Entrückung. Sie ist für uns verknüpft mit dem Thema Auftritt für sein auserwähltes Volk Israel. Und sie ist mit uns verknüpft mit seinem Gericht und Aufrichten für die Völkerwelten des messianischen Friedensreiches. Um nur mal so drei Schlaglichter zu nennen. So, diese Wiederkunft Jesu Christi, auf die haben wir zu warten. Dazu paulinische Texte. Paulinische Texte wäre, besagt der Satz aus dem 1. Thessalonicher Brief, da haben wir ihn ja auf jeden Fall. Und dann haben wir zum Beispiel 1. Korinther 1, Vers 7. Da sagt das Paulus ganz schlicht und unmittelbar. Er sagt, die Predigt von Christus ist in euch kräftig geworden. Ihr habt keinen Mangel an irgendeiner Gabe. Und jetzt kommt der Satz, ihr wartet nur auf die Offenbarung unseres Herrn Jesus Christus. Also sie sind in dieser klassischen Position, alles gelaufen. Einziger Job, Anführungszeichen der Zeit, warten, dass Jesus Christus sich offenbarend auftritt. Ähnlich Galater Brief Kapitel 5,5, dort schreibt das Paulus dann in seiner Sprache dort so, er sagt, wir warten im Geist durch den Glauben auf die Gerechtigkeit, auf die man noch hoffen muss. Sein zukünftiges Gut, das sich offenbaren wird und das tun wir, das wäre Galater 5,5. Philipperbrief, Kapitel 1, Vers 20, um noch eine weitere Stelle von Paulus zu nennen. Da kann er es gleich am Anfang in seiner Ansprache an die Christen dann so nennen. Ich warte sehnlich und hoffe dabei, dass ich in keinem Stück zuschanden werde, sodass Christus verherrlicht werde an meinem Leben, sei es durch meinem Leib, sei es durch Leben oder sei es durch Tod. Ich warte sehnlich, Philipper 1, 20. Wir haben dann eine eher auch mit individualistischem Denken oder mit persönlichem Denken verbundene Aussage auch im Philipperbrief. Die Passage, die kennen Sie auch, Philipper 3, Vers 20, da heißt es, unser Bürgerrecht aber ist im Himmel, woher wir auch erwarten. Wen? Den Heiland, den Herrn Jesus Christus, der unseren nichtigen Leib verwandeln wird, dass er gleich werde seinem verherrlichten Leib nach der Kraft, mit der er sich alle Dinge untertan machen kann. Das heißt, entscheidendes Hoffnungsgut der Jesusleute, Wiederkunft Jesu Christi für seine Gemeinde, für Israel, für die Völkerwelten. Das haben wir zu erwarten. Das macht nicht nur Paulus so, das macht zum Beispiel auch Jakobus so. Wenn Sie ein bisschen Jakobusluft haben wollen, also Jakobus kann das so formulieren in seinem Brief, Jakobus 5, 7 fortfolgende. So seid nun geduldig, liebe Brüder, bis zum Kommen des Herrn. Siehe, der Bauer wartet auf die kostbare Frucht der Erde und ist dabei geduldig, bis sie empfange den Frühregen und Spätregen. So seid auch ihr geduldig und stärkt eure Herzen, denn das Kommen des Herrn ist nahe. Seufzt nicht wiedereinander, liebe Brüder, damit ihr nicht gerichtet werdet. Siehe, der Richter steht vor der Tür. Jakobus 5. oder Sie wollen es lieber in der Sprache des Apostels Petrus. Der kann im zweiten Petrusbrief es auf seine Weise ausdrücken. Da kann er es dann so sagen: Wir warten aber auf einen neuen Himmel und eine neue Erde. Und da denken wir, ui, das geht ja noch mal ein bisschen weiter. Wir warten auf einen neuen Himmel, auf eine neue Erde, nach seiner Gerechtigkeit, nach seiner Verheißung, in den Gerechtigkeit wohnt. Oh, Petrus, das müssen wir uns mal merken. Du hast noch mal einen anderen Horizont hier drin. Wenn Sie ein bisschen Judasbrief haben wollen, auch im Judasbrief, können Sie am Ende lesen, in Judas 21, erhaltet euch in der Liebe Gottes und wartet auf die Barmherzigkeit im Offenbarwerden unseres Herrn Jesus Christus zum ewigen Leben. Also, egal, ob Jakobus, ob Judas, ob Petrus, Sie haben dieses Warten drin. Aber jetzt haben wir ja nochmal einen anderen Wartehorizont gestreift. Haben Sie es gemerkt? Und diesen anderen Wartehorizont, den möchte ich gerne Ihnen nochmal jetzt bei Paulus verdeutlichen. Denn tatsächlich, für uns ist schon die Wiederkunft Jesu Christi der absolute Hammer. Natürlich, verstehe ich auch. Absolut, keine Sorge. Aber ob Sie es jetzt für sich schon registriert haben oder nicht, das ist aus der Perspektive des Denkens der Bibel nur der erste Horizont. Das ist das Morgen. Aber es gibt Textstellen, wo die Bibel das Übermorgen ins Visier nimmt. Und wenn man das registriert, dann merkt man, wie klein wir manches Mal unsere Vorstellung und unseren Lebensradius gemacht haben. Komm, wir nehmen mal das Übermorgen ins Visier. Und eine wunderschöne Passage, wo das Übermorgen ins Visier genommen wird, das ist nun tatsächlich der Apostel Paulus im Römerbrief. Und im Römerbrief sagt er uns doch in Kapitel 8, Texte vom Warten, die sind schon ganz erstaunlich. Also Römerbrief, Kapitel 8, und wir lesen dort die Verse, wo das Warten vorkommt, 19, 23, 25, und lesen Folgendes. Ich bin überzeugt, fangen wir 18 an, ich bin überzeugt, dass dieser Zeit Leiden nicht ins Gewicht fallen gegenüber der Herrlichkeit, die uns offenbart werden soll. Das ist schon mal die Basis. Und jetzt, denn das ängstliche Harren der Kreatur, das ist schon mal ein unglaublicher Ausdruck. Nicht nur Sie persönlich harren, nicht nur leidende Gemeinde harrt, nicht nur Gemeinde an sich harrt, nicht nur Israel harrt, nicht nur Menschen harren, sondern es ist der Maximumbegriff, die Kreatur harrt. Das ist ja ein Mega-Universalbegriff, der hier gesetzt wird. Das ängstliche Harren der Kreatur, und jetzt, was ist mit dem ängstlichen Harren der Kreatur? Die warten. Also ein prinzipieller Wartezustand derzeit von allem Geschaffenen, was als Kreatur sich gedacht werden kann. Worauf warten die? Die warten darauf, dass die Kinder Gottes offenbar werden. Es gibt also ein ganz bestimmtes noch nicht für weitere Prozesse, von was auch immer, bevor es nicht zu einem Offenbarwerden der Kinder Gottes kommt. Also bevor der nächste heilsgeschichtliche Abschnitt nicht unter Dach und Fach ist, geht's nicht weiter. Und jetzt sagt uns hier Paulus, denn die Schöpfung, die gesamte Schöpfung ist ja unterworfen der Vergänglichkeit. Ja, das ist natürlich etwas, was wir sehr schnell in unterschiedlichsten Welten nachvollziehen können. Alles, was wir empfinden im geschöpflichen, kreatürlichen Bereich, unterliegt den Bedingungen von 1. Mose 3. Ja, können wir ganz schnell abschließend klären. Und dann heißt es aber hier in diesem Text, dass es ohne ihren Willen, sondern durch den, der sie unterworfen hat, geschehen. Und dieses Unterwerfen der Vergänglichkeit geschieht auf Hoffnung. Das heißt, es ist über die gesamte Kreatur nicht das letzte Wort gesprochen mit ihrer Vergänglichkeit, sondern auf Hoffnung. Denn, und jetzt kommt dieser Satz, denn auch die Schöpfung wird frei werden von der Knechtschaft der Vergänglichkeit zur gleichen Freiheit, der herrlichen Freiheit der Kinder Gottes. Ja, wenn das keine Horizontlinie ist, dann weiß ich es auch nicht mehr. Aber was jetzt das Gute daran ist, ist, dass jetzt plötzlich nicht nur es ein Warten von Ihnen und mir gibt. Es ist nicht nur ein Warten Israels, es ist ein Warten aller. Das heißt, plötzlich merken wir, da sind noch Warteabteilungen, die damit zu tun haben, dass etwas noch geschehen muss, bevor dann diese Warteabteilungen in Erfüllungserfahrungen weitergehen. Wir wissen, sagt Paulus, da muss man sagen, Paulus, das weißt du. Aber okay, jetzt wissen wir es auch. Wir wissen, dass die ganze Schöpfung bis zu diesem Augenblick mit uns seufzt und sich ängstet. Nicht allein aber sie, sondern auch wir selbst, die wir den Geist der Erstlingsgabe haben, seufzen uns selbst und sehnen uns nach der Kindschaft, der Erlösung unseres Leibes. Siehe Philipper 3. Wir sind zwar gerettet, doch auf Hoffnung. Die Hoffnung aber, die man sieht, ist nicht Hoffnung, denn wie kann man auf das hoffen, was man sieht? Wenn wir aber auf das hoffen, was wir nicht sehen, jetzt kommt der Satz, so warten wir darauf in Geduld. Er zieht es also am Ende wieder zurück auf die Gemeinde Jesu. Aber mit diesem Text haben sie natürlich eine unglaubliche Horizontlinie. Und das ist natürlich für uns eine echte Überraschung. Mein Gott, warten, das ist kein Nebenprodukt. Warten, das ist keine Randerscheinung. Warten, merken Sie es, warten, das gehört in deine Heilsgeschichte. Elementar rein, es wird gewartet, hat mit Heilsgeschichte zu tun. Es ist nicht im Sinn von, oh, wie blöd, sondern es wird gewartet, weil es davor eine Verheißung gab, jetzt ein Warten und dann eine Erfüllung. Warten steht also ganz grundsätzlich unter einer positiven Überschrift. Alles Warten, was von Gott herkommt, steht unter einer positiven Überschrift. Dein Warten, Warten der Gemeinde, Warten Israels, Warten der Kreatur, Warten der Schöpfung hat mit Warten zu tun aufgrund von Verheißung und die jetzt erfüllt werden muss. Raus aus dem Negativ-Image des Wartens. Toll, es wird gewartet. Warum ist das toll, dass gewartet wird? Weil es etwas zu erwarten gibt. Es gibt etwas zu erwarten. Und dieses Erwarten, das ist das bestimmende Element in dem Warteprozess. Und jetzt ist nur noch ein kleiner Schritt. Ein kleiner Schritt, dass wir sagen, okay, wir haben angefangen, das zu verstehen, was da alles mit dabei hängt. Wir erkennen, dass das Warten Charakterzug ist, ganz wesentlich ist, dass das reingehört, das ganze Alte Testament ist voll. Wir haben auch den Zusammenhang von Ankündigung, Warten und Erfüllung begriffen. Wunderbar. Und jetzt toppt das Neue Testament das, indem sie in das Neue Testament uns sagt, dass auch noch eine Person wartet. Gott wartet. Gott wartet. In Jesus wartet Gott. Gott hat diese Eigenschaft. Verstehen Sie? Sehen Sie das? Er ist nicht so, ihr müsst halt warten. Und ich bin ja Gott. Ja? Sondern er nimmt für sich diese Eigenschaft zur Zeit als Charaktereigenschaft an. Die Stelle, das ist die Stelle, die müssen Sie rot anstreichen, rausschneiden, hinkleben, was weiß ich. Also auf jeden Fall Hebräerbrief, im Hebräerbrief in Kapitel 10 steht das, bei mir ist das links oben, ich weiß nicht, wie oft ich das schon gesehen habe. Also da steht dieser wichtige Satz, dieser Jesus, Vers 12, dieser Jesus hat ein Opfer für die Sünden dargebracht. Ja, richtig, erstes kommt.
Er sitzt nun für immer zu Rechten Gottes. Auch richtig. Und jetzt? Und wartet. Und wartet. Und wartet. Worauf wartet er? Bis seine Feinde zum Schemel seiner Füße gemacht werden. Dieses berühmte Zitat aus Psalm 110. Ja, das ist das Zitat, was auch Paulus 1. Korinther 15 aufnimmt. Das heißt, jetzt in dem Moment sind sie mit dem Warten in dem Leben von wem drin? In dem, was Jesus im Kerngeschäft zurzeit tut. Der wartet. Ach, sie würden auch sagen, das muss ein bisschen Bewegung, ein bisschen Dynamik, ein bisschen. Die Beschreibung für die letzten 2000 Jahre. Herr Jesus, was hast du gemacht? Ich habe gewartet. Kommt das an? Merken Sie was? Wir müssen raus aus diesem, oh wie blöd, Image. Ich muss immer noch warten. Und rein in dieses Begreifen, hier kommen wir in ein ganz anderes Wahrnehmen des Prozesses des Wartens. Das ist eine Lebensaufgabe. Das ist eine von Gott selbst in seiner Person als Zustand vollkommen beschriebene Aufgabe. Und jetzt merken wir, da müssen wir anders denken. Wir müssen anders denken. Weil wir natürlich immer sagen, raus aus dem Warten. Und ich sage, nö, ist alles okay. Und das bestimmt unser, wir kommen gleich drauf, das bestimmt natürlich auch unsere ganze Vorstellung von Gott, von Theologie, von Lehre. Denn plötzlich ist Zeit und vergehende Zeit kein Gegner. Ist kein Feind. Es ist alles in der Zeit. Jesus sagt, ich bin absolut, und das ist doppelt gemeint, ich bin absolut in der Zeit. Der kratzt nicht an der Betonwand des Himmels. Der sagt nicht jetzt, ich bin in der Zeit. Ihr kennt das im Deutschen, ja? Ich bin im Zeit. Gott ist nicht außerhalb der Zeit. Er ist in der Zeit, aber er ist auch in der Zeit. Das stimmt alles. Er ist nicht zu spät. Er sitzt nicht auf seinem Thron und springt schon fast runter. Ich bin in der Zeit. Aber wenn der in der Zeit ist, wenn der warten kann. Wenn das sein Zustand derzeit ist. Andreas, nimm teil an dieser Jesus-Marke. Wenn ich teilnehme an der Jesus-Marke, wartender zu sein, dann nehme ich teil, merken wir es, an diesem heilsgeschichtlichen Raum, an diesem heilsgeschichtlichen Prozess, der da abläuft. Ich bin Teil. Ich gehöre dazu. So wie Jesus, so ich. Es gibt gar keinen Grund. Nein, langsam. Er ist in der Zeit. Sie glauben das doch auch, dass er in der Zeit ist. Es läuft doch nicht aus dem Ruder. Das ist nicht zu spät. Ist alles bestens. Das heißt, wir müssen auch dürfen umdenken von unserem Zeitverständnis. Wir haben ein ganz anderes Zeitverständnis. Das ist gemein. Unser Zeitverständnis hat einen Knacks. Zeit gehört zum Schöpfungssystem. Und Zeit hat seit 1. Mose 3 für alle, die in der Zeit sind, einen Knacks. Zeit ist eine ganz begrenzte Größe für uns. Sie haben alle nur ein ganz begrenztes Quorum an Zeit. Das ist aus der Perspektive Gottes eine komplett irre Vorstellung. Er hat alle Zeiten. Und wir sagen, nein, mein Gott, es ist schon 14:45. Der halbe Samstag ist rum, der kommt nie wieder. Ich habe nie wieder diesen Samstag, nie wieder. Der ist weg. Und dann war ich wieder Verlust von Zeit. Und es ist ganz anders. Oder umgekehrt, mein Gott, jetzt sitze ich schon gefühlt eine halbe Stunde vor dieser Ampel und sie wird immer noch nicht grün. Das ist eine Verschwendung von Zeit. Das ist eine gestörte Vorstellung. Und deswegen haben wir auch den Wartebegriff, den haben wir auf der Ebene liegen. Und deswegen ist bei uns Warten immer mit Ungeduld, Unruhe und allem. Jetzt reden sie auf den Raum, wenn auf der Seite Gottes und merken, ganz anders, ganz anders. Da tritt der lebendige Gott entgegen und sagt ihnen, ich habe das übrigens alles geplant. Wir hatten es vorhin von der sozialistischen Welt des Ostens. Ich habe dann kurz gesagt, als ich in den 90ern in Hamburg Pastor war und dann kamen relativ viele aus den neuen Bundesländern und haben ihr Glück gesucht in Hamburg. Ich weiß, wie man sein Glück in Hamburg suchen kann, aber auf jeden Fall ihr Glück gesucht in Hamburg und ein paar von denen wurden auch angeschwemmt in unserer Gemeinde. Und als ich dann immer vom Plan Gottes geschwärmt habe, habe ich gemerkt, dass die sozialistische Prägung vom Plan ganz anders ist als die innerbiblische Plänung vom Plan. Bleibt mir weg mit Plänen. Sag ja, das ist ein anderer Plan. Euer sozialistischer Plan ist was anderes als Gottes Plan. Gott sagt, ich habe das geplant. Ich habe dazu die Zeiten geschaffen. Es läuft alles in meinen Zeiten. Und nur weil du einen Knacks hast, das 1. Mose 3, musst du wieder rein in meine Zeiten. Und dann merken wir, mein Gott, wir sind aber in einer ganz anderen, ja, das stimmt. Deswegen sind wir auch hier zusammen. Deswegen sind wir hier zusammen. Die Vorstellung vom Warten ohne Christus und Warten mit und in Christus sind komplett konträr. Tatsächlich. Und die Bibel nimmt sie in einen komplett anderen Raum rein. Und nicht in einen kleinen individualistischen, sondern in den großen Raum der Setzungen Gottes. Und da sehen Sie Jesus, bitte sehen Sie, da sehen Sie Jesus, wie der da wartet. Ein ausgesprochen guter, heilvoller Zustand. Er wartet. Es läuft ihm nichts aus dem Ruder. Es ist alles in der Zeit. Starkes Bild. Ganz starkes Bild. Wenn wir dieses vor uns haben, dann merken wir so ganz langsam, wir können uns annähern, mal so ein erstes vorläufiges Ergebnis versuchen zu konstruieren. Ich nenne es sehr vorsichtig. Also ein erstes Ergebnis zu konstruieren. Was ist uns jetzt in dem Ganzen wichtig geworden bisher? Klar. Raus aus dem mehrheitlich negativen Image des Begriffes Warten, rein in den Erfahrungsraum der Bibel. Dort erlebend spielt eine riesige, gewaltige Rolle. Wir erkennen mehr oder weniger Felder, in denen das Warten in der Bibel eine Rolle spielt. Warten als Ausdruck ganz persönlich meines täglichen Lebens mit Jesus. Ich warte heute auf dich. In der Sitzung, in dem Gespräch, in meinem Alltag, ganz, ganz alltäglich, ganz privat. Das ist ein Feld. Das zweite Feld, das wir erkennen, war das Feld, wo es um meine Not geht. Ja, wo ich in Not bin, wo ganz bewusst diese Zeitachse sich zuspitzt. Denken Sie an ein Israel am Schilfmeer, am Roten Meer. Du musst jetzt helfen. Ja, das heißt, das ist das zweite Feld, wo es um Warten geht. Sei stille, warte. Das ist das zweite große Feld, was wir da erkennen und entdecken. Und jetzt nimmt uns aber schon das alttestamentliche Erkennen über diese stärker individualistischen oder volkbestimmten Felder hinaus und nimmt uns mit hinein in dieses weitere, größere, endzeitliche Ziel hinein. Da ist der Messias eine große Hilfe. Teil 1, warten. Und jetzt Teil 2, wieder warten, bis es kommt. Und dann entdecken wir aber, dass dieses Warten tatsächlich jetzt über unser Verstehen von muss halt warten bei weitem hinausgeht. Warten ist die Berufung, in der Sie heute ausdrücken können, dass Sie glauben. Warten ist die Berufung, mit der Sie heute ausdrücken können, ich glaube. Und jetzt müssen wir ein klein wenig sehen, ja, wie zeige ich denn meine Teilhabe am Warten? Ich muss es irgendwie zeigen. Ja? Mein Glaube soll ja ein Gesicht kriegen. Mein Glaube soll ja hineinwirken. Und ich habe nicht ein Schild drüber, ich warte. Sondern ich muss es ja irgendwie ausdrücken können, dass ich teilhabe an dieser Art von Glauben. Wie kann ich daran teilhaben? Ich glaube, ich kann einmal daran teilhaben, indem ich es tatsächlich artikuliere. Ich darf über meine Zukunftserwartung sprechen. Und indem ich es artikuliere, setze ich es ja in Kraft. Verstehen Sie? Dann ist es da. Und schon da merken Sie, wie natürlich das eigentlich überhaupt nicht reinpasst in unsere Zeit. Wenn Sie und ich anfangen zu artikulieren, was der Radius und der Raum Ihrer Hoffnung ist, dann merken Sie, Sie sind komplett aus der Zeit gefallen. Und genau das ist das Gute, denn dann kommt genau der Charakter wieder raus, dass wir eigentlich nicht richtig passen. Aber Sie sind ja noch in dieser Zeit und in dieser Welt. Und da artikuliere ich meinen für vielen fremden Glauben, indem ich sie tatsächlich wahrscheinlich blätte, überfordere mit einer unglaublichen Hoffnung, einer Wahnsinnsperspektive. Obwohl, wenn Sie einmal die moderne evangelikale Theologie sich angucken, entdecken die zunehmend, das hat sogar einen missionarischen Aspekt. Wenn ich aus dieser kleinen individualistischen Lösung herauskomme und zeige, welchen Zukunftsperspektive mein Gott hat, sind alle Themen, die heute tatsächlich uns philosophisch bewegen, in der Zukunft drin. Extra Thema. Aber ich merke jetzt, ich bin bei meiner Artikulation im christlichen Raum schon komisch und im noch nicht christlichen Raum völlig raus. Aber die Artikulation ist ein Zeichen meines Glaubens und damit eine Teilhabe am Warten. Wenn ich meine Hoffnung nicht mehr artikuliere, hallo, dann wird die natürlich auch, die Hoffnung bleibt, das Sein an sich bleibt, aber für mich wird sie natürlich immer kleiner und nicht greifbar und löst sich auf. Wo ich Hoffnung artikuliere, ist ja für mich auch tatsächlich gesetzt und da. Also wenn ich Ihnen sage, dass ich in 3 Wochen Urlaub bin, dann ist das Hoffnung. Ja, selbstverständlich. Ganz klar. Packt man so einen Tag viel lockerer. Weil ich weiß, heute in 3 Wochen, wow, bin ich ganz woanders. Also, verstehen Sie? Natürlich, ja, klar, natürlich. Das artikuliere ich, das sage ich. Und ob das jetzt, das ist eine Mini, aber wenn ich artikuliere, mein Gott, was er an Hoffnung hat, nehme ich teil an diesem Warten und bin teil an diesem Glauben. Das nächste ist natürlich, wenn ich so teilhaben will an diesem Warten, dann drückt das immer auch aus, dass ich natürlich distanziert lebe zu Entwürfen, die diesem Warten konträr sind. Ja, hallo, natürlich. Und schon merken Sie wieder, das ist ja gar nicht nur so nebensächlich mit dem Warten. Das ist ja enorm praktisch. Ich werde nicht an Konzepten teilhaben, die diesem Wartenhorizont zuwider sind. Das ist hochinteressant. Das sind zum Beispiel alle Selbsterlösungsversuche dieser Welt, kriegen von daher ein, hallo Achtung, schwieriger bis falscher Weg. Denn ich weiß, was in meiner Hoffnung drinsteht, wer sich um die Erlösung dieser Welt kümmert. Zum Beispiel kriegen alle Systeme, auch religiöse Systeme, auch christlich-religiöse Systeme, ihr großes Fragezeichen, die zu klein sind. Die kriegen ihr Fragezeichen. Wenn am Ende nur noch es darum geht, dass die Paare der Arche Noah überleben, dann haben sie ein zu kleines System. Der lebendige Gott, siehe Römer 8, hat eine ganz andere Perspektive. Vorsicht. Vorsicht vor zu kleinen Theologien. Ich nehme daran teil und distanziere mich also sowohl im außerchristlichen als auch im innerchristlichen Bereich vor zu kleinen Systemen. Natürlich, teilhaben bedeutet, dass ich dabei bleibe. Ich bleibe dabei, bei dem Raum, wo diese Hoffnung geteilt wird. Ich werde nicht aussteigen aus dem Raum, aus dem Feld der Gemeinde Jesu, die diese Hoffnung mit mir teilt. Denn wenn ich da aussteige, dann habe ich die riesengroße Gefahr, dass meine Hoffnung einschläft und dass ich nicht teilhabe an dem Segensanteil, der mir gegeben ist. Siehe die 10 Jungfrauen. Ich werde also möglichst mit meinem kleinen Brandscheid mit in dem größeren Haufen dieses Ofens und dieser Einheit sein, weil alleine wird dieses Brandscheid am ehesten auskühlen und eingehen. Da mache ich Teilhabe sichtbar. Ich mache natürlich zum dritten Teilhabe sichtbar, indem ich persönlich mit meinem Gott darüber spreche. Ja, natürlich. Wenn das der Hoffnungsraum ist, in dem ich lebe, dann wird der Hoffnungsraum natürlich nicht nur eingeengt auf Andreas und meinen heutigen Alltag, sondern es geht ja darum, denke an das Vaterunser, dein Reich, dein Wille, dein Name. Da steht nicht mein Name und mein Reich und mein Wille, sondern er. Und so haben sie Teilhabe am Warten, Teilhabe am Warten. Das heißt, das hat tatsächlich, wenn es richtig gut ankommt, praktische Bedeutung. Gehen wir ein bisschen weiter in unserem Sammeln, dann merken wir, dass natürlich, wenn ich so unterwegs bin, ich mit meinem Warten etwas Wunderschönes ausdrücken kann. Mit Warten drücke ich meinen Wert aus zu dem, was mir da Gott gegeben hat. Sie kennen das von Ihrem innerweltlichen Warten, dass irgendwann es sich aus Ihrer Sicht nicht mehr lohnt. Ja, dann lassen Sie es halt bleiben. Aber etwas, was für Sie sehr, sehr, sehr wichtig ist, da hören Sie nicht drauf auf, nicht auf, darauf zu warten. Das heißt, Ihr Warten zeigt, wie wichtig Ihnen das ist. Ich sage es mal ein bisschen andersrum. Wenn Ihnen das egal ist, was Jesus uns da vor Augen gestellt hat, dann drückt das ihm gegenüber auch etwas aus. Und umgekehrt, wenn ich sage, Herr Jesus, das, was dich da bewegt, das bewegt mich, selbstverständlich. Das ist ja deine, meine, unsere Welt. Dann drücke ich damit auch Jesus gegenüber etwas aus. Oder umgekehrt, wenn ihm das egal ist, dass er wiederkommt, wenn ihm das egal ist, dass er sein Reich aufrichtet, wenn das egal ist, dass Römer 8 passiert, dann müssen Sie sagen, ja, mein guter Freund, du bist ein kleiner egoistischer Knopf. Aber du drückst mir im ganzen Leben nicht aus, was dein Herr und Heiland wirklich beschäftigt. Das heißt, mein Warten zeigt, Herr Jesus, du und deine Pläne sind selbstverständlich mir wichtig. Das Warten hat doch etwas also zu tun mit meinem Gottvertrauen, mit meinem Gehorsam. Das ist etwas Wunderschönes. Ich kann mit Warten meinen Glauben, mein Vertrauen, mein Gehorsam ausdrücken. Das ist etwas, was man manchmal unterschätzt. Selbstverständlich, ich warte. Hältst du an der Wiederkunft Jesu Christi fest? Natürlich, ich warte. Rechnest du damit, dass er sichtbar wiederkommt? Das selbstverständlich, hat er gesagt. Wird sein Reich als selbstverständlich? Wird seine Gemeinde als selbstverständlich? Wird Römer 8 wahr? Ja, selbstverständlich. Ich nehme also das an als Gehorsamstücke. Und natürlich, indem ich so lebe, merken Sie es, indem ich so lebe, werde ich immer komischer. Ja, natürlich. Bitte sehen Sie, dass Sie sind, ich sage das gerne ganz bewusst, damit man das nicht so sicher eigenartig fühlt, Sie sind mit einer profilierten Christusbeziehung ein Unikum in dieser Welt. Ist ganz klar. Ach, bitte denken Sie mal scharf drüber nach. Müssen Sie ein bisschen nüchtern sein. Stehen Sie so durchschnittlichen Menschen vor, der noch keine Ahnung hat von Jesus Christus. Er begegnet Ihnen. Was für ein Wesen. Ja? ein Wesen, das überzeugt ist, dass der Heilige Geist des lebendigen Gottes in ihnen wohnt und sie schon Teil einer Gottesfamilie sind, eines übernatürlichen Konglomerates, den sie als Gemeinde Jesu bezeichnen, den einmal er zusammengefügt im Himmel haben wird, mit dem er sichtbar wiederkommen wird, um alle Juden, die irgendwann irgendwie gelebt haben, in eine besondere Gemeinschaft zu führen und sein Reich aufzurichten. Passen Sie auf, die Psychiatrie ist nicht weit. Verstehen Sie? Natürlich, natürlich, ganz eindeutig. Das heißt, Glaube ist fremd und wird fremd und bleibt fremd. Natürlich, ja, ja, ja. Und wenn der Christus nicht in mir wäre, dann würden Sie das genauso sagen. Sag mal, seid ihr völlig neben Rad. Aber jetzt kommt eben genau das dazu. Wenn Sie das einschränken, dann merken Sie, dann wird das ganz klein, ganz klein. Und am Ende haben Sie so einen kleinen Jesus, den können Sie in die Tasche stecken. Und dann können Sie ihn rausholen und mit ihm so ein bisschen kuschelig da Ihr Leben leben. Aber es hat mit Jesus nichts mehr zu tun. Tatsächlich, Sie haben mit dem Warten einen ganz starken, steilen, weiten Horizont. Das Warten gibt Ihnen also tatsächlich einen Ausdruck des Gehorsams. Das zeigt die Wertigkeit. Das zeigt aber auch Ihr Profil als glaubender Mensch ganz klar, ganz eindeutig. Und ich behaupte, das Warten, das macht Sie glücklich. Tatsächlich. Das macht Sie glücklich. Bitte blenden Sie einmal die gesetzte Zukunft Gottes aus. Blenden Sie mal ganz kurz die gesetzte Zukunft Gottes aus. Ist zwar gruselig, wenn Sie es tun, aber machen Sie nicht lang. Er hätte keine gesetzte Zukunft. Entschuldigung. Absolute Katastrophe. Absolute Katastrophe. Ich will das nicht weiter ausführen. Das hat gar nichts mit Despektierlichkeit gegenüber engagierten Menschen aller Sorten zu tun, sondern das hat etwas zu tun mit der Wahrnehmung dessen, wozu wir Menschen in der Lage sind und wozu wir nicht in der Lage sind. Was wir einfach von uns aus seit 1. Mose 3 nicht hinkriegen. Wir kriegen es nicht hin. Ohne eine von Gott gesetzte Zukunft wären wir in unserem System komplett auf uns angewiesen. Das zu denken, das ist wirklich gruselig. Dann gilt wirklich der alte Satz, der immer wieder neu auftaucht. Lasst uns essen und trinken, dann morgen sind wir tot. Dann lasst uns aus ein bisschen Leben als Organismus des halbwegs noch rausholen, was irgendwie funktioniert und dann irgendwann Deckel drauf, Feierabend und das war's halt. Das heißt, mit der Perspektive, die im Warten drin liegt, die im Warten liegt, also im Begreifen, es ist ein wunderschönes, heiliges noch nicht über dieser Welt gesetzt, haben Sie ein ganz tiefes Glück, die in Ihre Existenz hineinkommt. Der lebendige Gott, was für ein Gott, hat für diese Welt eine Hoffnungsperspektive gesetzt. Das noch nicht ist voll von Kraft, ist voll von Perspektive. Das Warten, das da drin steckt, ist ein gefühltes Warten. Das gefühlte Warten auf das, was Jesus Christus vorhat zu tun. Und damit wird Gott richtig groß. Sie kriegen keinen so kleinkarierten Gott, der da irgendwo noch mit mauschelt. So, jetzt sind wir richtig weit vorangekommen. Ich weiß, Sie gucken schon, wo der Kaffee kommt und der kommt auch. Der kommt auch. Ich will jetzt nur noch, bevor ich Sie da entlasse, eine schöne lange Pause mit allem, was dazugehört, Ihnen sagen, was wir jetzt am Ende natürlich tun müssen. In der letzten Einheit. In der letzten Einheit müssen wir jetzt versuchen, für unseren Kopf, das irgendwie, wir sind halt Deutsche, in Pöttchen zu kriegen, in Schubladen zu kriegen, in ein System zu kriegen, im Wissen, dass alle Systeme, ja, ihre Grenzen haben, vorläufig sind, aber damit wir damit ein bisschen leben können. Und wenn wir das jetzt versuchen, dann würde ich es gerne so ankündigen für die letzte Einheit. Ich würde gerne Ihnen verschiedene Räume, Warteräume, jetzt im positiven Sinn, vor Augen stellen. Der eine Raum ist das, was ich mit Jesus Lebensraum bezeichne. Das ist stärker das Individuum. Ja? mein Jesus-Lebensraum, in dem ich mit ihm unter Überschrift "Ich warte" tagtäglich unterwegs bin. Was ist zu diesem einen Paket zu sagen? Das ist der erste Raum. Da packen wir alles rein, was damit zu tun hat. Und Sie merken, allein schon der Gewichtung, nachdem dann auch andere Räume kommen, hat er nur eine begrenzte Bedeutung. Den zweiten Raum, den ich gerne mit Ihnen betreten möchte, ist, dass wir erkennen, dass es diesen Gottesraum des Wartens gibt. Und dass wir das nochmal bewusst uns vor Augen führen, denn das ist eher fremd für unseren Kopf. Dieser Gott, der in den Zeiten ist und in den Zeiten zu seinen Zeiten auch warten dazu gehört, im positiven Sinn. Das ist der zweite Raum, den wir brauchen, den wir betreten. Dann brauche ich mit Ihnen einen dritten Raum. Und der dritte Raum, das ist nicht das Morgen, sondern das Übermorgen. Ja, ich würde gerne mit Ihnen sehr stark festhalten, dieses Übermorgen, Römer 8, Welt und Sonstiges, ins Visier zu nehmen. Sagen wir es mal aus der biblischen Perspektive, also das Übermorgen oder der Zukunftsraum, der echte Zukunftsraum. Der echte Zukunftsraum. Denn der nächste Raum, den vierten Raum, den wir brauchen, das ist der Raum für das unmittelbare Morgen. Und das unmittelbare Morgen ist die Wiederkunft Jesu Christi. Die ist ja fast da. Also das ist ja jetzt, steht ja unmittelbar vor der Tür. Das heißt, das ist ganz nah. Das ist der Wiederkunftsraum. Wie gehe ich jetzt in diesem Wiederkunftsraum um? Und diese Räume brauche ich. Wenn Sie allein jetzt schon die Gewichtung sehen, merken Sie, oh oh, wir müssen uns aus unserem individuellen Fokussieren ein bisschen lösen, damit wir in den größeren Horizont reinkommen. Nein, der Raum ist da, aber wir brauchen den größeren Raum. Wir nehmen den Lebens-Jesus-Raum, ja. Aber dann gehen wir, was macht eigentlich unseren Gott aus? Wie ist Gott? Wie offenbart sich Gott? Gott als in den Zeiten. Und was hat er denn im Zukunftswarteraum tatsächlich vor? Und was hat er morgen tatsächlich vor? Und wie kann ich jetzt in diesen vier Welten leben? Und das fassen wir am Ende zusammen und dann ist 16:30. Herr Jesus Christus, danke für deine Worte. Danke für dieses Entdecken dürfen, wie groß dieses Thema vom Warten bei dir ist. Und dass du das so positiv siehst, das wollen wir so gerne festhalten. Und damit unserem kleinen Leben gerne daran teilhaben. Danke für das, was wir schon annähernd aufgenommen und verarbeiten. Und jetzt bitten wir dich auch für diese Pause, die wir haben, dass du Kopf und Herz bewegst. Wir danken dir für alle guten Gaben, die du uns schenkst. Wir danken dir für die Gemeinschaft, in der wir hier sein können. Wir preisen dich, unseren Gott. Gelobt seist du. Amen.